erstmal hab Respekt vor meinem Job. Ich habe jeden Tag mehr Respekt vor meinem Job. Und genauso wie ich mich nicht trauen würde, einfach jetzt mal mich aufs Fußballfeld zu stellen, so sehe ich manchmal, das ist jetzt nicht an dich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, dass es zu leicht genommen wird und sagt, ja, da investiere ich jetzt mal, weil es sieht erstmal super leicht aus. Aber führe dir immer wieder vor Augen, dass die allermeisten Investoren Verluste generieren.
Nice am Stil Business. Der GQ-Podcast mit André Schürrle und Christoph Eisenschink.
Hallo Leute, mein Name ist André Schürrle. Wir sind hier beim GQ-Podcast Nice am Stil, bei dem ich mich auch irgendwo finden will, viele Leute kennenlernen will, die mir auf meinem weiteren Weg auch helfen werden, bei denen ich viele Dinge mitnehmen will. Und das mache ich nicht alleine. An meiner Seite Christoph Eisenschenk von der GQ, auf den ich mich jedes Mal sehr freue.
Danke, André, das kann ich nur zurückgeben. Und ja, ich freue mich, dass wir das einfach zusammen machen dürfen.
Christoph, letztes Mal hatten wir Nico Rosberg da, Juror bei der Höhle der Löwen. Und wen haben wir heute hier?
Ja, sein Vorgänger bei der Höhle der Löwen, nämlich
Frank Thelen. Wir sind schon sehr aufgeregt und sind gespannt auf, was du zu erzählen hast. Wo finden wir dich gerade?
In meinem Büro in Bonn.
Wie geht's dir überhaupt? Also wie sind die Tage? Wie kommst du in die Tage? Wie ist dein Alltag im Moment?
Normal. Also intensiv wie immer, aber für mich hat, wenn du jetzt auf, sprichst du auf Corona an oder irgendwas anderes?
Nee, allgemein. Wie du den Tag startest, wie du ins Büro kommst, machst du vieles von zu Hause im Moment?
Ich arbeite immer, also ich habe schon immer von zu Hause und auch von anderen Stellen der Welt gearbeitet, meistens, und am liebsten bin ich im Büro. Da bin ich jetzt auch hier in meinem Bonner Büro. Und alles super. Also wir waren noch nie so aktiv und so intensiv unterwegs wie jetzt.
Sehr gut. Frank, mal eine ganz allgemeine Frage. Wie hat das überhaupt bei dir angefangen, Investor? Twitter steht, glaube ich, serieller Gründer. Wie fing das überhaupt an bei dir?
Wie fing das an? Also ich habe irgendwann mal habe ich ein Praktikum machen müssen für eine Schule. Und dann habe ich echt Glück gehabt, dass ich hier in ein Bonner Unternehmen gekommen bin, das hieß Chips at Work. Und dort war ein ganz kleines Team, das das erste Bildschirmtelefon der Welt entwickelt hat. Und das war damals noch ISDN, da gab es gar kein Internet. Und da waren so ganz viele kluge Köpfe, die Tag und Nacht gearbeitet haben, um diese Revolution, dass das Bildschirmtelefon über ISDN-Kanalbündelung aufzubauen. Und irgendwann war das Ding fertig. Und hat funktioniert. Und seitdem, muss ich sagen, habe ich diesen Virus bekommen, zu sehen, hey, auch ein kleines Team, was echt einfach anpackt, Drive hat, kann total revolutionäre Dinge bauen. Und dieser Virus, sozusagen, der ist glücklicherweise in mir geblieben.
Okay, du hast ja dann mit 18 dein erstes Unternehmen gegründet. Mich würde eigentlich interessieren, wie schafft man das, die Motivation immer so hoch zu halten? Was treibt dich persönlich an?
Ich glaube immer die Begeisterung früher zumindest für Technik. Also ich habe dann zum Beispiel gesehen, es kommen irgendwelche neuen Software-Frameworks raus, die wollte ich gerne verstehen, da wollte ich irgendwas mit bauen. Ich habe gesehen, was andere machen. Heutzutage ist es die Herausforderung, die die Welt hat. Also wir haben einfach Themen wie ein Klimawandel zum Beispiel, die glaube ich, ja, die nur durch Technologie gelöst werden können. Und zu wissen, dass ich gewisses Kapital, was natürlich im internationalen Vergleich sehr, sehr kleine Kapitalmengen sind, aber ich habe ein gewisses Kapital und vor allen Dingen Erfahrung und Netzwerk, und das täglich für helle Köpfe einzusetzen, die unseren Planeten besser machen können. Ob das zum Beispiel ein Lilium Aviation ist, die ein elektrisches Flugzeug bauen, oder ein Kraftblock mit einem sehr wichtigen Speichermodul für die Energiewende und ganz viele andere Themen. Das treibt mich heute an, zu wissen, Frank, du kannst da einen gewissen Impact haben, und das ist einfach deine Verantwortung und auch meine Freude, das umzusetzen.
Wenn du es gerade ansprichst im Lilium Aviation, ich habe da auch so ein bisschen mir was angeschaut, habe auch auf YouTube den ersten Flug gesehen. Wie nah ist sowas wirklich, solche Technologien, dass die im Alltag auch benutzt werden können?
Sehr nah. Also Lilium Aviation ist keine wilde Idee mehr. Also man sagt, oh, vielleicht könnten wir mal. Sondern das Team um Daniel Wiegand und die Gründer und heutzutage über 500 wirklich herausragende Menschen, also immer toll da zu sein, die Energie zu spüren, arbeiten daran, das Flugzeug zu fertigzustellen, zu zertifizieren, alles, was drumherum benötigt wird, aufzubauen. Das heißt, es wird auf jeden Fall in den Markt eingeführt. Lilium Aviation wird wahrscheinlich der erste oder einer der ersten sein. Aber selbst wenn, was ich nicht glaube, Lilium scheitern sollte, sehr unwahrscheinlich, dann wird es jemand anders machen. Also Flugtaxis, die elektrisch fliegen, werden Teil unseres Alltags werden. Und das ist einfach, das ist Fakt. So wie auch eine Hyperloop funktioniert. Und jetzt die Frage, wie viele Jahre dauert das noch? Auch schwer abzuschätzen, weil es nicht nur um Technologie und Execution, also dann Bau von Flugzeugen und so weiter geht, sondern auch um Zertifizierung, was ja gut ist. So ein Flugzeug hat sehr, sehr hohe Zertifizierungsstandards zu durchlaufen von der EASA, von der FAA in USA. Und da ist auch die Frage, wie lange dauert das? Aktuell spricht Lilium offiziell von 2025.
Du hast jetzt gerade Hyperloop gesagt. Kannst du es nochmal erklären, was das genau ist?
Eine Hyperloop ist ein Konzept, was also in der Basis von Elon Musk erdacht wurde. Er hat dazu dann ein Papier veröffentlicht. Und die Idee ist zu sagen, man hat eine Röhre, kann unter der Erde sein, kann aber auch über der Erde sein. Und die hat ein Vakuum. Und damit nimmt man den Luftwiderstand weg. Und man hat dann sogenannte Pods, das sind dann quasi kleine Zugwaggons, die dann durch diese Röhre geschossen, kann man wirklich sagen, werden, weil die haben bis zu 1400 km/h. Und das Gute ist, das ist deutlich günstiger als die Bahn. Also man muss sich überlegen, dass wir unsere Bahn heute fährt, also die Schienen, das Konzept, ist aus dem Jahre 1822 und ist seitdem nicht grundlegend revolutioniert worden. Natürlich gibt es modernere Züge, es gibt gute Dämpfungen, es gibt andere Antriebe. Aber die Grundidee, hey, wir nehmen hier Metallleisten, legen die übers Land und lassen dann da Metallräder drauffahren mit Waggons. Das ist aus dem Jahre 1822. Und wir trauen uns irgendwie nicht, jetzt mal umzustellen und zu sagen, hey, wenn es doch was gibt, was viel schneller, viel sicherer, viel günstiger, viel energieeffizienter ist, weil wir halt dafür in Infrastruktur investieren müssten. Und das trauen sich irgendwie hier, gerade auch speziell in Deutschland, leider wenige. Ich denke, in China, in USA werden wir bald Strecken sehen. Wir haben aber ein tolles Team in den Niederlanden, HART, die auch in der weltweiten Spitze sind in dieser Hyperloop-Technologie.
Du hast gesagt, in Deutschland trauen wir uns nicht so richtig, in diese Innovation zu investieren oder auch mal so Schritte zu gehen, um wirklich was rauszubringen. Was glaubst du, sind die Gründe in Deutschland, dass wir da so ein bisschen hinterherhängen?
Hat viele Gründe. Das eine ist, good is the biggest enemy of great. Weil es uns so gut geht, haben wir natürlich auch kein Panik P auf der Stirn und sagen, oh, wir müssen jetzt alles umsetzen, wir müssen das machen, sondern es läuft ja ganz gut. Das ist das eine Problem. Das andere ist das Mindset. Wir sind vom Typ her eher Bedenkenträger. Also wir sehen eher die Risiken. Wir sind trainiert wie Affen darauf, Risiken zu sehen, Fehler zu sehen, mögliche Probleme, dass wir Dinge sauber dokumentieren. Der Spruch ist aus den USA, aber you never get fired for buying IBM. Also du wirst niemals dafür gefeuert, dass du IBM kaufst, die damals der große Marktführer waren. Also geh keine Risiken ein. Geh Standardwege. Dokumentier das alles. Das ist das, was in Deutschland groß ist. Und wir haben leider die Möglichkeiten durch Internet, Cloud, Smartphone und darauf basierend dann halt die noch viel größere Revolution, die jetzt kommt, durch 3D-Druck, Quantencomputer, KI und so weiter. Da haben wir leider noch keine erfolgreichen Unternehmen aufgebaut. Wir haben SAP gehabt, oder haben wir noch, aber das war's. Und deswegen haben wir auch keine Leute, die gemerkt haben, wie krass diese Möglichkeiten sind und sagen, hey, ich habe da irgendwie jetzt aus der Investorenbrille zum Beispiel, ich habe da irgendwie 10 Millionen investiert und ich habe 20 Milliarden zurückbekommen. Das haben viele Leute in den USA erlebt, natürlich auch Peter Thiel als Deutscher zum Beispiel, als erster Investor in Facebook oder ein früher Investor. Das haben viele Chinesen erlebt, die zum Beispiel in Tencent und andere Dinge, Alibaba investiert haben, wie Masasan. Und diese Erfahrung, dass exponentieller Fortschritt Realität ist, das haben wir hier leider auch noch so nicht erfahren. Und deswegen Bedenkenträgertum, uns geht's ja relativ gut. Keiner hat das bis jetzt erfahren, wie stark so exponentieller Fortschritt wirklich ist, finanziell. Das ist eine ungute Mischung und deswegen kommen wir da irgendwie, um es auf Deutsch zu sagen, nicht aus dem Quark.
Es ist ja so ein bisschen, dass wir in der Komfortzone feststecken. Ich kann das zum Beispiel sehr, sehr gut nachvollziehen. Gerade im Fußball ist es auch so, wenn du einen Trainer hast, der sehr, sehr innovativ denkt, was Neues bringt, keine Ahnung, wie bei uns zum Beispiel in Dortmund, Thomas Tuchel, der hat die Meditation reingebracht oder irgendwas Neues. Am Ende, wenn du dann wirklich nicht den richtigen Erfolg hast, wirst du dafür kritisiert, dass du irgendwie versuchst, Innovationen zu haben oder was Neues anzugehen. Und oftmals bleibt man dann doch als Mensch dann in dieser Komfortzone stecken und versucht, das zu machen, wo jeder irgendwo auch denkt, ja, das ist schon okay, damit kannst du keine Fehler machen. Deswegen finde ich es spannend zu sehen, dass wir einfach auch größer denken müssen. Ist es das auch, was du jungen Unternehmern mitgeben würdest oder Gründern, die vielleicht eine Vision haben, einfach größer zu denken?
Ja, den Startups auch vielleicht, aber da muss ich sagen, noch gar nicht so sehr, weil sozusagen die Armen, wenn man jetzt guckt, gerade als Startup-Gründer, da musst du auch gucken, irgendwie, wie kannst du überhaupt mal 2 Mitarbeiter finanzieren, wie kannst du die ersten Kunden gewinnen. Also ich glaube, das struggelt man so viel und habe ich ja auch, um überhaupt erstmal laufen zu kommen. Schön, wenn ihr dann eine große Vision habt. Das sind dann die ganz starken und herausragenden Gründer. Wo es mich mehr ärgert, ist die Politik. Die hätte die Möglichkeiten. Oder die Big Corporates, also wie zum Beispiel eine SAP, eine Telekom, eine Lufthansa, eine Daimler, eine BMW. Die hätten ja die Möglichkeiten, sowohl finanziell als auch von den Mitarbeitern und so weiter, wirklich mal anders und größer zu denken. Natürlich auch toll bei Startups, wenn man dann so Gründer hat, die große Visionen haben. Aber vor allen Dingen glaube ich, die Politik und die etablierten großen Unternehmen sollten anders denken. Schau dir die Lufthansa an. Ja, die weder IT-mäßig, wenn der Flug zu spät ist, bekommt man da eine vernünftige Push-Notifications, also so ganz triviale Dinge wie dass man mal für den Kunden denkt, oder sind die wirklich führend in der nächsten Generation von elektrischen Flugzeugen? Haben die irgendeine Revolution im Bereich von Sitztechnologie gemacht oder haben die irgendwie Flughäfen neu gedacht? Also da muss man schon sagen, das ist einfach ein Unternehmen, das ruht sich halt auf diesen Lorbeeren auf, das hat die Flugrechte, das funktioniert alles, wir kaufen den nächsten Airbus und der ist ja keine wirkliche Disruption, wenn du jetzt zum Beispiel dagegen Tesla siehst. Die könnten jetzt auch sagen, ja, ist doch super, wir sind jetzt führend in diesem Elektrokram. Elon pusht und baut die nächste Gigafactory und wir haben ja den Battery Day gesehen, wo eine unfassbar krasse Revolution wieder kam. Also diese Mentalität, ja, und immer wieder aus der Komfortzone heraus, die vermisse ich vor allen Dingen in der Politik und den großen Corporates.
Mich würde interessieren, wenn wir einen kleinen Schritt zurückgehen, wie du eigentlich diese Mentalität bekommen hast, so in die Zukunft zu blicken, nicht irgendwie in der Vergangenheit so verhaftet zu sein. Also wir haben schon drüber gesprochen, dass du früh dein erstes Unternehmen gegründet hast, dass du ein Praktikum da gemacht hast. Wie ging es da denn eigentlich weiter? Also die Entwicklung würde mich da interessieren.
Also erstmal habe ich mich durch total viel Glück Startups irgendwie wo ich bei Chips at Work das Praktikum gemacht habe, gesehen habe, okay, du kannst auch Software bauen. Dann habe ich halt selber mich selbstständig gemacht, habe ganz viel Software programmiert, habe mich ganz oft über den Tisch ziehen lassen, habe irgendwie halt bei meinen Eltern in der Wohnung gelebt und deswegen musste ich auch kein Geld verdienen und jeden Euro, den ich verdient habe, habe ich wieder in irgendeinen neuen Prozessor oder irgendein Bandlaufwerk zum Backup oder so investiert und konnte mich da so irgendwie über Wasser halten und hocharbeiten. Bin dann auch ja fast in die private Insolvenz gelaufen, aber am Ende des Tages habe ich irgendwann ein Unternehmen gebaut, was weltweit führend in einer Nische, Online-Fotoservices, erfolgreich war. Und das konnte ich dann verkaufen und hatte meine ersten paar Millionen gemacht. Und die habe ich dann wieder reinvestiert, erstmal in das, was ich kenne, nämlich Software. Also wir haben dann Wunderlist mit Christian Reber gebaut, MyTaxi, was heute FreeNow ist und so weiter. Und habe dann gelernt, okay Frank, du kannst diese skalierbaren Software Businesses, das kannst du aufbauen, das verstehst du, wie es funktioniert. Aber irgendwann habe ich dann gedacht, okay, was ist der nächste Schritt? Und dann war halt unser erstes Investment in diesen, sage ich mal jetzt, etwas verrückteren Technologien, war Lilium Aviation. Das war unser erster Deal in dem Bereich. Und seitdem haben wir da viel in disruptive Technologien investiert. Und immer wieder zu erleben, was möglich ist und was wirklich jetzt durch diesen Baukasten der Zukunft, diese ganzen Technologien, die ja, auf denen ja alle Unternehmen aufbauen, die disruptiv und 10x denken, das mitmachen zu können, ist einfach Unfassbar. Und irgendwann hat es mich dann einfach mitgenommen und gesagt, du musst noch mehr Gas geben, du musst diese großartigen Köpfe, die wir ja an deutschen Universitäten zum Beispiel am KIT, TUM, Aachen haben, verbinden mit dem, was du lernen durftest, wie denken die großen Business-Erfolgsleute in USA und China, von denen ich viele kennenlernen durfte und mit dem einen oder anderen auch zusammen mittlerweile in Startups oder großen Unternehmen investiert bin. Und das kickt mich einfach zu sagen, das will ich jetzt hier in Deutschland machen.
Da hast du ja auch ein bisschen Kritik einstecken müssen, als du irgendwie geschrieben hast, Kinder müssten lernen, so zu denken wie Jeff Bezos, oder du wurdest als Fanboy von Elon Musk so ein bisschen abgestempelt. Man hat das Gefühl, da wird ein bisschen viel ins Lächerliche gezogen. Wie gehst du mit sowas um?
Ja, ich habe ja das Glück oder Pech, dass ich vorher schon in einer Fernsehsendung war, die genau heißt in den USA Shark Tank, in Deutschland heißt sie Die Höhle der Löwen, und das ist eine Primetime-Fernsehshow, die schon relativ groß ist. Und da lernt man dann natürlich mit Shitstorms und so weiter umzugehen, weil du kannst dich nicht in eine Primetime-Fernsehshow jede Woche setzen und irgendwie nicht irgendwie beschossen werden. Und von daher habe ich diesen Prozess, was machst du eigentlich mit den ganzen Hatern und was ist denn, wenn die sagen, du hast eine dicke Nase oder siehst komisch aus oder keine Ahnung was machst du damit? Diesen Prozess hatte ich abgeschlossen, und von daher ist mir das wirklich egal. Und wenn zum Beispiel eine Sarah Wagenknecht von Die Linke halt sagt, ja, Tesla will doch eigentlich nur Geld verdienen und die bauen ja ganz große Autos, dann ist das natürlich grober Blödsinn, weil Elon hat nur große Autos gebaut, weil am Ende des Tages das Model 3 generieren wollte, was günstiger war, und er arbeitet schon an dem Model 2, was dann das kleine Stadtauto ist. Und das ist einfach eine langfristige Strategie, über Zeithorizonte zu denken und zu handeln, was genau den Deutschen oftmals fehlt. Und die ist einfach, es tut mir leid, aber die ist einfach in diesem Bereich zu beschränkt, das zu verstehen. Also genauso wie sie auch wie sie Open Source nicht versteht. Und das ist mir wirklich total egal. Und wer dann da sagt, oh toll, jetzt hat aber Sarah Wagenknecht Frank Thelen mal gezeigt, glaube ich mir sicher zu sein, dass das dann eher beschränkt ist an anderen Stellen. An anderen Stellen muss ich noch viel lernen, aber zu wissen, wie funktioniert Disruption und warum will Elon Musk ernsthaft das voranbringen und warum liegt denn der Planet am Herzen, oder auch ein Jeff Bezos, mit dem ich einen intensiven Dialog führen durfte, ist wirklich ein sehr cleverer Kerl, und Blue Origin und die ganzen Projekte, die kennen halt die meisten nicht im Detail, und deswegen bin ich da entspannt und sag, ja, tut mir leid, dass ihr da hatet, macht mir aber nichts.
Was konntest du von so einem Jeff Bezos zum Beispiel mitnehmen? Ist ja super interessant, ich meine, das größte Business der Welt. Was kann man da für sich nochmal rausziehen?
Na, das Wissen und die Energie, ja. Also ich habe mit ihm zum Beispiel über Lilium Aviation gesprochen, und er ging sofort in die Technik rein und wollte wissen, wie viel Engines hat das, wie viel Thrust, wie viel Energie müsst ihr aus der Batterie rausziehen, wenn ihr in Hover-Modus geht und so. Also das ist ein anderes Gespräch, als sage ich jetzt mal mit einem BMW-CEO, ja, oder einem Siemens-CEO. Da ist halt mehr immer Politik und Höflichkeit und keine Ahnung was, sondern die Jungs sind Hardcore-Technology-Guys, ja, also auch ein Elon, den ich nur sehr, sehr kurz treffen durfte, also they know their shit, ja, also die bauen das wirklich und die verstehen das und die kommen einfach aus der Technologie und dem Produkt heraus und denen gehört die Firma. Die haben einfach einen anderen Drive und auch größere Ambitionen, und das versuche ich von denen zu lernen.
Ist es auch sowas, dass du, wenn du investierst und auch ja größer investierst, dass du das zu 100% verstehen willst, was da gerade passiert ist? Zum Beispiel, ich habe jetzt auch, nachdem ich aufgehört habe, mir ein paar Sachen angehört und davor auch in was investiert, und da ging es auch um das Thema Blockchain zum Beispiel, und das war jetzt kein großes Ticket oder irgendwas, und trotzdem ist ja so, wenn man irgendwo reingeht, muss man die Dinge auch verstehen. Oder hast du auch Investitionen, die dir, keine Ahnung, vielleicht auch jemand anderes erklärt, und dass man das dann trotzdem macht?
Ich investiere ja in Startups im privaten Bereich. Also es gibt ja Public-Bereich, das sind Aktien, und dann der Private-Bereich mit einem größeren Team. Also das heißt Freigeist Capital. Und alle Deals, die ich mache, laufen mit Freigeist, mit unserem Team hier. Und ich bin ja nur eine Figur in diesem ganzen Ding. Wir haben ja wirklich verschiedensten Bereichen Experten und ein größeres Team. Und ja, wir schreiben uns auf die Fahne, dass wir den Kram wirklich verstehen. Und so wie mein CTO Alex Koch, der deutlich besser ist in Energietechnologie, Physik, Mathematik als ich, berechnet hat, dass der Lilium Jet wohl wahrscheinlich fliegen wird, was manche bis heute bezweifeln. So versuchen wir auch im Biotech-Bereich, zum Beispiel, da gucken wir uns gerade viele Dinge an, weil wir da auch, weil wir einfach an den Bereich glauben und wir wollen da auch was unterstützen. Und da muss ich ehrlich gestehen, da wird's für mich schwierig. Ja, das ist einfach, ich habe ja beinahe in Bio gepennt oder bin Skateboard gefahren, hab ja nicht mal Bio, also ich nicht mal Abitur, so. Und manche Dinge wie zum Beispiel Software und Batterien und so, das ist einfach so, da habe ich so eine krasse Begeisterung für. Auch nachts guck ich die ganze Zeit YouTube irgendwie, wie einer noch hier was an Batterietechnologie und da noch was zu Quantenchips erzählt und so. Das ziehe ich mir alles rein, weil ich da irgendwie, das will ich wissen. Da muss ich ehrlich gestehen, im Bio-Bereich ist das nicht so. Super spannend und CRISPR und Cas und alles und beschreibe ich auch in meinem Buch. Und da habe ich mich auch sicherlich eingearbeitet, aber jetzt nicht in dem gleichen Detail, wie ich halt andere Themen einfach für jede neue Information brenne und das ausprobieren muss. Und dann gibt es andere bei uns im Team, die sind da besser. Und so versuchen wir dann gemeinsam eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ist es jetzt der Deal? Aber insgesamt als Freigeist wollen wir alles verstehen.
Wie funktioniert es eigentlich, diese Investmentfirma Freigeist? Wie muss ich mir das vorstellen? Haltet ihr da Ausschau oder kommen die wie eben in die Hülle der Löwen auf euch zu? Oder ihr investiert ja sehr in der frühen Phase von Startups, ne?
Total. Das hat nichts mit der Hülle, also nichts mit der Hülle Löwen, das ist zu weit weg, aber genau, das eine ist halt, und das macht mein Leben so reich und ich bin auch so dankbar, ja. Also Hülle der Löwen ist natürlich Show und cool gemacht, aber da kannst du halt nicht in Quantencomputer oder sowas investieren, ja. Das passt nicht. So, zum Beispiel vor diesem Podcast hier hatten wir einen Zoom-Call mit dem ganzen Team und da sind wir über neue mögliche Investments durchgegangen und da geht's wirklich, also hart das ist, da hat jeder mögliche neue Deal, weil wir gucken Tausende an im Jahr, 5 Minuten. Ein Teammitglied stellt den kurz vor, hey, die machen jetzt das und das auf der Technologie, deswegen glaube ich, so und so wird das Ganze funktionieren, das ist der Markt, das ist die Schwäche, das ist das Gute. Und dann sagen wir, okay, wollen wir weiterverfolgen oder nee, das passt nicht zu Freigeist. Also wir haben da wirklich einen relativ ausgefeilten Prozess und wir wollen in Europa jeden Deal sehen und wir gehen auch auf die Startups zu. Wir fragen Informationen an. Es ist nicht, dass wir sagen, hey, wir sind ja die super mega Checker und wer uns jetzt nicht hier im goldenen Papier seinen Pitch Deck schickt, der hat halt Pech gehabt, sondern ganz im Gegenteil, wir hasseln da enorm, sind an jedem Lehrstuhl, an jedem Prof, gucken sehr genau, was auf Social Media, wer wo was macht. Und also wir stecken wahnsinnig viel Zeit da rein, dass wir Gründungen möglichst früh sehen und versuchen uns dann eine Meinung dazu zu bilden.
Wenn ihr so einen Pitch seht, was sind die ausschlaggebenden Argumente, um das sowas zu verfolgen? Ist es auch so ein bisschen auch das Gefühl, das man für so einen Pitch hat?
Da muss ich sagen, da ist schon wahrscheinlich von mir und auch Marc Sieberger und Alex Koch, mit denen ich das viele, viele Jahre mache, da sind wir wahrscheinlich schon noch am wichtigsten, weil das ist einfach brutale Erfahrung auch. Und das kann auch meiner Meinung nach noch keine AI oder sowas, sondern du siehst einen Gründer, du siehst ein Produkt, du hast nachher ein Gefühl. Also das Team, wir haben auch weitere Partner hier, die haben jetzt auch mittlerweile ein sehr gutes Gefühl dafür, aber das ist fast jahrzehntelange Erfahrung. Also diese Magic Sauce, also warum erkennst du, wo was dahinter sein könnte und wo nicht? Und dann natürlich, wenn wir im Detail reingehen, liege ich auch manchmal falsch. Aber erstmal dieses etwas zu sehen, 3-4 Minuten die Gründer zu erleben und dann zu sagen, hey, da müssen wir tiefer reingehen oder zu sagen, nee, aus dem und dem Grund habe ich so und so gesehen, das ist der Markt, das glaube ich, brauchen wir nicht zu verfolgen. Das ist schon einfach echt eine Menge, Menge Erfahrung.
Und was ist wichtiger am Ende für dich, der Gründer oder das Produkt, das Potenzial, das das Produkt hat?
Die Mischung. Wenn du jetzt sagst, du hast irgendeiner super herausragend geiles Produkt, aber der Gründer ist nicht gut, dann, also und auch umgekehrt, also du musst einfach, es gibt niemals den perfekten Deal. Ja, das ist natürlich das, was wir hier immer sehen und sagen, oh shit, ey. Dann sag ich immer, hey guys, den perfekten Deal gibt's nicht, ja. Und dann hast du halt einmal, wir mögen zum Beispiel lieber Teams, ja. Also, das ist halt schlecht, wenn du einen herausrechnen aus deinem Gründer hast. Der hat irgendwie 100% so ungefähr eine Anteile. So, ist nicht gut, besser ein Team. Aber manchmal stimmt dann halt alles andere, dann machst du es trotzdem. Oder manchmal ist die Intellectual Property Lage nicht ideal. Oder manchmal ist vielleicht der Total Addressable Market nicht ganz so gigantisch, wie wir
okay,
das gerne hätten.
Okay, das musst du jetzt kurz erklären.
Ja.
Total Addressable Market.
Warte, da haben wir eine Rubrik hier. Ich spiele das kurz mal ein.
Andres Business Bootcamp.
So, jetzt bitte den Market kurz mal erklären.
TAM, Total Addressable Market. Das heißt also, wenn ich ein Produkt habe, wenn ich wirklich 100% Marktabdeckung hätte, also jeder, der das Produkt kauft und verwendet, würde mein Produkt kaufen. Wie groß ist dann der Markt? Und zum Beispiel der Markt für, jetzt nehme ich ein Beispiel, für Kopfschmerztabletten, der ist wirklich, wirklich groß. Wenn ich jetzt eine Handyhülle baue, die nur auf das iPhone 6S, das in Europa verkauft wurde, passt, dann ist der Markt klein und schrumpft auch noch, weil natürlich immer weniger von diesen alten iPhones im Markt sind. Und das ist dieses, hey, wenn das hier alles funktioniert, wenn unser Venture Capital recht hat und tolles Team, tolles Produkt, tolle Execution, wie groß wird das dann eigentlich? Also wie groß ist denn der komplett adressierbare Markt? Das ist für uns eine sehr, sehr wichtige Größe.
Gibt es noch weitere Begriffe, die jetzt jemand, der jetzt den Start-up-Sprech noch nicht ideal beherrscht, irgendwie auf jeden Fall wissen muss, damit er nicht ahnungslos dasteht?
Da will ich hier noch kurz reinspringen. Wir hatten in der vorherigen Folge Nico Rosberg da. Da haben wir darüber auch über Blockchain gesprochen. Und das ist natürlich auch so ein Begriff, den viele so ein Fragezeichen drüber haben. Und würdest du uns gerne nochmal Blockchain erklären? Ich habe gesehen, das ist auch in deinem Buch drin. Das ist auf jeden Fall was mich auch extrem interessiert.
Die Blockchain bringt Vertrauen in Daten, das erste Mal. Weil wie wir heute Daten vertrauen, ist durch Menschen, durch Gesetze, durch Arbeitsverträge, Polizei, Gerichte. Weil die Technologie, also die Datenbanken, oftmals die relationalen Datenbanken, Oracle, PostgreSQL, MySQL, die man alle kennt, die haben technisch nicht eingebaut, dass Daten kontrolliert werden, sondern wenn da irgendwas drinsteht oder irgendjemand was da reinschreibt, dann ist das einfach so und die Datenbank kann nicht nachvollziehen, wer wann, wie, wo das Ganze geändert hat. Wenn also auf einmal auf deinem Konto nur noch 1 Euro ist, dann kannst du technisch nicht nachvollziehen aus der Datenbanktechnologie, wann und wie das wo geändert wurde. Die Blockchain ist eine verteilte Datenbank, bei der, bevor ein neuer Block, also eine neue Dateneinheit geschrieben wird, ein Konsens gefunden werden muss. Also je nach Algorithmus und Blockchain müssen zum Beispiel über 50% zustimmen, dass der Eintrag Frank hat 1 Euro auf dem Konto korrekt ist und erst dann wird dieser Block über Funktionen, Algorithmen so zusammengeschrieben, dass er danach auch nicht mehr geändert werden kann. Und das ist genau der Unterschied. Man kann immer nachvollziehen, wann und wo welche Daten davor standen und kann auch im Nachhinein Dinge nicht mehr ändern. Bei der normalen relationalen Datenbank gibt es da keine Historie, jeder kann das ändern und es ist quasi nicht in diesen Blocks fest verschlüsselt und kann nicht mehr geändert werden.
Das heißt, da haben auch keine Hacker oder irgendwas können da irgendwas ändern?
Nein.
Das ist einfach die Sicherheit in der Blockchain.
Genau, natürlich, keine Software ist fehlerfrei oder wahrscheinlich, ja. Aber nach allem Wissen, was wir heute haben, gibt es ja verschiedene Blockchains. Also es gibt ja zum Beispiel die Blockchain, die unter der Bitcoin liegt. Das ist die aktivst gemanagte und größte Blockchain der Welt. Dann gibt es Ethereum, auf der wir zum Beispiel mit Neufund arbeiten. Bei denen sind einfach meines Wissens nach keine Angriffsmöglichkeiten bekannt. Den kann man wirklich vertrauen. Und genau, und da ist das so, dass wenn da was reingeschrieben wird und dann die im verteilten Datenbanksystem der Konsens gefunden wurde, dann sind die Daten da fest so hinterlegt, dass sie keiner mehr ändern kann.
Okay.
Das ist ja sowieso interessant. Wir Deutschen haben ja sowieso die größte Angst irgendwie vor Daten. Kannst du dir das irgendwie erklären, warum das so ist?
Ja, am Ende des Tages, irgendeiner hat mal angefangen, uns verrückt zu machen. Ja. Und jetzt haben wir irgendwie dieses schlechte Dings, wo die Gefahr immer vor der Chance liegt. Und irgendwie werden die Chancen so nicht genug berücksichtigt, weil Daten heißt Herzinfarkt vorher erkennen, weniger CO2-Ausstoß, Covid besser eindämmen zu können. Auch allein damit, dass wir da in dieser App, die jetzt so, ob sie mehr oder weniger gut funktioniert, das ist eine lange Diskussion, aber auch da wieder so verrückt nach den Daten zu sein, dass wir am Ende des Tages eigentlich zu wenig Daten in dieser App haben. Deswegen habe ich mich auch für eine andere Datenstruktur stark gemacht. Das ist wieder verrückt, also ich verstehe es nicht. Aber wenn wir in ein Restaurant gehen und schreiben unseren kompletten Namen mit Mobiltelefonnummer auf einen Zettel, den, wo ich null Kontrolle darüber habe, wer den wie wo kopiert oder mitnimmt oder keine Ahnung was, dann ist das total fein. Ich kann das nicht nachvollziehen, warum wir diese Angst vor Daten haben und auch nie hinterfragen, was sind das jetzt genau für Daten, was ist der Vorteil, was ist der Nachteil, sondern irgendwie ist bei uns Daten pauschal schlecht.
Hast du gar keine Angst, dass mit deinen Daten irgendwie Schabernack getrieben wird?
Naja, ich sage jetzt nicht, dass das, was ich tue, alle tun sollten. Ich bin da mega entspannt, weil für mich war irgendwann klar, ein Facebook, ein Google, ein Amazon und ich glaube auch ein Apple und natürlich ein TikTok und ein LinkedIn, die leben von Daten. Und wenn ich jetzt die Vorteile von diesen Netzwerken nutzen will, dann gebe ich meine Daten preis. Ich habe jetzt den Vorteil, ich habe keine Konten in der Schweiz, ich habe irgendwie keine versteckte Affäre, ich habe eine Frau und bin mit der glücklich und hinterziehe keine Steuern und so, dann aber klar, ich verstehe schon auch, dass da eine Menge Probleme sind, also da glaube ich, müssen wir auch den europäischen Geist reinbringen, dass Daten anonym bleiben und überlegen, aber aktuell sind wir halt auf der falschen Seite. Aktuell sind wir sagen wir, Daten sind pauschal böse und das ist auf jeden Fall der falsche Ansatz, den wir da fahren.
Du kommst mir eh relativ angstfrei vor, wenn ich das so sagen darf. Ich habe das Streitgespräch mit dir und Richard David Precht im Spiegel gelesen und er sieht ja lauter düstere Dystopien irgendwie aufziehen und du schaust da eher entspannt in die Zukunft oder sogar zuversichtlich. Oder macht dir irgendwas Angst, so künstliche Intelligenz, dass wir da irgendwie was schaffen, was nicht mehr kontrollierbar ist oder auch in anderen Zukunftsfragen?
Angst ist, nee, sondern Respekt. Und man muss einfach sagen, ich glaube, dass künstliche Intelligenz reguliert werden muss, ähnlich wie wir es glücklicherweise schon mal mit Atomwaffen sehr erfolgreich umgesetzt haben, denn bisher gibt es diesen Planeten noch. Etwas Ähnliches müssen wir bei künstlicher Intelligenz erreichen. Und jetzt kommt wieder der böse Fanboy von Elon Musk. Das, was er da mit OpenAI macht und wie er sich dazu äußert, ist genau der richtige Weg. Alles, was tiefgreifende künstliche Intelligenz ist, muss reguliert werden, muss Open Source werden, weil heutzutage ist zwar künstliche Intelligenz wirklich noch ganz dumm und schlecht, aber das wird sich exponentiell ändern. Und dann wird es schon gefährlich, ganz gefährlich. Wir sehen das, dass zum Beispiel wahrscheinlich, so man das heute weiß, Donald Trump auch Präsident ist, weil eine Firma aus England dort gewisse Algorithmen mit Big Data so verbunden hat, dass da auch noch gewichtige Wählerstimmen, die dann das Ganze zum Kippen zu seinen Gunsten geführt haben, mit im Spiel waren. Das ist zumindest so, wie ich die Lage einschätze. Das ist ein Problem. Ja, das ist wirklich, wirklich ein Problem. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen.
Wie nah sind wir denn an so einer allgemeinen künstlichen Intelligenz dran, deiner Einschätzung nach? Da werden ja immer wieder Artikel geschrieben, so das wäre schon um die Ecke, Texte werden schon von AI geschrieben.
Die Roboter übernehmen uns und was weiß ich alles.
Das ist eine schwierige Frage. Auf der einen Seite ist künstliche Intelligenz oftmals noch so schlecht, dass ich denke, wow, nicht mal das kriegen wir hin. Und zum Beispiel jetzt bei der Covid-Pandemic, da hat ja AI noch nicht wirklich geholfen. Und da haben sicherlich auch der ein oder andere höhere Erwartungen gehabt. So, deswegen glaube ich, bevor man eine generelle, breite künstliche Intelligenz hat und sowas wie Intuition und alles, das sind auch echt wichtige Dinge, die uns wirklich helfen. Also das müssten die ja dann auch irgendwie drauf haben, die Computer, weil nur dann kommt man zu guten Ergebnissen. Das glaube ich noch, ist echt weit weg. Und auf der anderen Seite, ja, also wenn man sich ansieht, zum Beispiel Smartphone, soll ich bin schlecht in der Zeit, aber vor was, 15 Jahren oder 10 Jahren oder so, ja, habe ich noch auf Symbian mit einem Nokia-Phone programmiert und zwar einfach komplett unusable. Und heute liest halt meine Watch irgendwie mein wie viel Sauerstoff ich im Blut habe und wir haben alle Sensoren und ich kann irgendwie meine riesen SLR-Kamera für viele tausend Euro einfach auf eBay stellen, weil mein Smartphone irgendwie bessere Fotos macht. Also irgendwo da in der Mitte liegt die Wahrheit.
Wo wir jetzt schon den Blick so in die Zukunft gerichtet haben, würde ich gerne ein kleines Spiel spielen, das da heißt
Blick in die Glaskugel.
Um es noch ein bisschen spannender zu machen, also es ist Weitsicht gefragt, aber um es ein bisschen spannender zu machen, erst mal eine Vorhersage von einem anderen Experten. Paul Krugman, also der Starökonom und New York Times Kolumnist, hat 1998 in einer Kolumne geschrieben, bis 2005 wird sich herausgestellt haben, dass das Internet keine größeren Auswirkungen auf die Wirtschaft hat als das Fax. Das war offensichtlich eine Vorhersage, die nicht so ganz zugetroffen hat. Und vor dem Hintergrund, um es ein bisschen spannender zu machen, welche Zukunftsprognose traust du dir zu, heute zu machen, wenn wir die nächsten, sagen wir mal, 15 Jahre anschauen?
Erstmal ist das eine kluge Prognose, die der da gemacht hat.
Okay.
Das ist natürlich im Nachhinein, das ärgert mich immer so, super einfach draufzuhauen, sich darüber kaputt zu lachen. Aber er hat einen echt guten Gedanken, glaube ich, dahinter gehabt. Weil was ist das Internet? Wenn man das Internet nämlich nur eindimensional betrachtet, dann ist es quasi ein Fax. Also, und überleg mal, damals musstest du super lang irgendwie dein PC booten und dann gab es irgendwie ein Dial-up und so weiter. Das, was heute das Internet ist, in unserer Hosentasche immer verfügbar, über Voice, über das. Und dann vor allen Dingen, dass daraus dann Services generiert werden und dieser Domino-Effekt, dass dann, was alles dann an Software und Lösungen entwickelt wurden und wir voll connected wurden. Das hätte man natürlich versuchen voraussehen können, aber erstmal fand ich diesen Ansatz, den er da gemacht hat, gar nicht blöd. Weil das heißt nämlich, dass eigentlich war es quasi ein modernes Fax. Daraus ist natürlich viel, viel mehr geworden. So, jetzt versuche ich mal 15 Jahre nach vorne zu blicken. Ich glaube, dass in 15 Jahren wir mehr eins mit der Maschine geworden sind. Also wir haben diesen App Store in our brain. Der wird einfach da sein. Das ist für mich auch eine logische Konsequenz, weil natürlich ist es erstmal erschreckend, aber wie sehr sind wir denn heute schon eins mit dem Computer geworden? Und wenn ich euch euer Smartphone wegnehme, dann kriegt ihr Panik, ja, da gibt's ja Untersuchungen schon bei vielen Leuten, weil ihr einfach gar nicht wisst, wie geht's der Familie, wo muss ich als nächstes hin, wie rufe ich mein Taxi, ich bestelle kein Essen mehr, ich sehe kein YouTube mehr, keine Ahnung was. Also wir sind schon relativ eng an das Gerät gebunden, aber wir sprechen halt mit dem Gerät und damit ja mit der Cloud über unsere Finger, was ganz schlecht ist, oder teilweise über Voice. Also wir werden eins werden mit der Cloud und das heißt, der App Store im Brain wird kommen. Wie weit ist er dann wirklich da und zum Beispiel kontrolliert uns auch aktiv oder nur wir können einfach da Informationen effizienter rausziehen, das weiß ich nicht. Wir werden anders reisen, wir werden auf jeden Fall Flugtaxis zum Beispiel als Ergänzung haben, wir werden Hyperloops haben. Und wir werden auch mobile, also selbstfahrende Autos, gut, die kommen ja schon in den nächsten 2-3 Jahren, aber also wir werden einfach ganz anders, voll elektrisch, schnell, effizient reisen. Emotionen, Menschlichkeit wird genauso wichtig oder noch wichtiger sein als heute. Das sind einfach unsere Ursprungswurzeln, die werden wir nicht aufgeben, sondern da werden wir andere Wege finden, wie wir das beibehalten. Die Menschen werden älter werden durch CRISPR und andere neue Technologien. Und ich glaube, das waren dann meine Voraussagen für die nächsten 15 Jahre. Und mal sehen, ob ich dann um eine Ecke mehr gedacht habe als dieser große Ökonom.
Wir sind sehr gespannt.
Bist du schon mal weil wir gerade Flugtaxis nochmal angesprochen haben, bist du schon mal in einem drin gesessen, in so einem Prototyp?
Ja, klar. Also ich bin ja genau da schon aktiv auch bei Lilium und wir schauen uns immer wieder Prototypen an und dann gebe ich auch meine Meinung dazu ab und ja.
Also schon richtig geflogen auch damit oder ist das eher noch?
Nein, kein Mensch, das erlaubt die Regulierung nicht und das ist auch genau richtig so. Kein Mensch, auch kein Mitarbeiter, sonst was ist jemals mit einem Lilium Jet geflogen. Das ist auch richtig so. Sonst geht darum, ob man quasi in Mockups nennt man die sitzt und auch guckt einfach, wie fühlt man sich. Was empfinde ich? Dankbarkeit. Also es ist einfach, ich meine, so ein Team von so brillanten Menschen, um Daniel Wiegand herum unterstützen zu dürfen, und mit seinen kleinen Impact dazu haben, ist einfach ein unfassbar krass. Und da bin ich einfach super dankbar.
Zahlen deines Erfolges.
Ich wollte noch mal ein bisschen mehr auf dich zu sprechen kommen. Ich habe hier ein paar Zahlen deines Erfolgs. Ich würde die gerne mal vorlesen. Mit 18 dein erstes Startup gegründet, 7 erfolgreiche Investments und Exits, 100 bis 200 Millionen Dollar, der Kaufpreis für dein Investment Wunderlist, 6 Jahre lang Juror in der Höhle der Löwen, 2018 dein Buch Startup DNA, Hinfallen, Aufstehen, die Welt verändern, wird zum Bestseller, 2018 Gründung einer staatlichen Innovation Council im Kanzleramt, 25 Millionen Euro angebliches Privatvermögen, 10x DNA, der Titel deines neuesten Buches. Würdest du so auch deinen Erfolg zusammenfassen oder wie siehst du deinen Erfolg bis jetzt? Oder was ist Erfolg für dich? Ist es, sind es ja solche Zahlen oder ist es was mehr in dir drin?
Also erstmal, das, was du da gerade gesagt hast, das ist auch zum Beispiel mein aktuelles Buch, glaube ich, 20 Wochen Spiegel-Bestseller war, und das ist schon echt verrückt, auch was wir machen dürfen und mit wie viel Geld wir mittlerweile auch hier arbeiten. Das hätte ich niemals gedacht, und auch irgendwie ein Mitglied oder Teil einer Primetime-Show zu werden, die viele Preise gewinnt, und zum Beispiel Nico Rosberg, der auch noch im Podcast war, mich quasi ersetzt und so. Das sind einfach, das fühlt sich oftmals unwirklich an, und das ist natürlich das, was, wenn man so will, Erfolg ist. Ja, der ist reich, der ist berühmt, der ist keine Ahnung. Für mich ist Erfolg innerliches Glück. Und deswegen habe ich auch die schwere Entscheidung zum Beispiel getroffen, bei die Höhle der Löwen auszusteigen. Da sagt natürlich jeder, sag mal, Frank, hast du einen Schaden? Also du sitzt im Zentrum der Erfolg oder einer der erfolgreichsten Shows im deutschen Fernsehen. Und jetzt verlässt du die. Was ist denn falsch bei dir? Und ich habe in mich selber hineingehört, und bei aller Dankbarkeit und Verrücktheit, das erlebt haben zu dürfen, war es mir wichtiger, Zeit mit neuen Technologien und Gründern zu verbringen. Und deswegen habe ich diese unpopuläre Entscheidung getroffen und gesagt, ich möchte mich zurückziehen und ich möchte wieder mehr mit meinen Gründern zusammenarbeiten, weil es mein inneres Glück ist, Dinge zu bauen. Und so versuche ich das immer wieder und zu gucken, nicht, weil man lässt sich natürlich auch bei aller Dankbarkeit, die ich dafür habe, in so einen Strudel nachher reinziehen, weißt du? Und dann hast du da noch eine Einladung und hier will dich wirklich jemand total Verrücktes, Berühmtes treffen und da kannst du noch investieren und hier willst du noch und da willst du. Und das sind natürlich ganz tolle Möglichkeiten, aber am Ende des Tages musst du immer wieder sehen, was macht dich wirklich glücklich? Wer bist du, Frank? Und da versuche ich mir selbst treu zu bleiben, was nicht immer einfach ist.
Wie war der Prozess, dass du das oder die Entscheidungsfindung da auszusteigen? Zum Beispiel, du hast gesagt, viele haben dir gesagt, wie kannst du das machen? Das ist doch überragend, dies und das. In meiner eigenen Erfahrung ist es so, wenn die meisten Menschen das so sagen, dann ist es die richtige Entscheidung für sich selbst, das durchzuziehen. Wie war deine Entscheidungsfindung? Ist es schon länger in dir gereift oder war es dann irgendwo ein Punkt, dass du sagst, jetzt muss ich raus?
Das ist länger in mir gereift und genau, und dann habe ich darüber länger darüber nachgedacht und irgendwann habe ich diese Entscheidung getroffen und habe dann auch, das gehört für mich auch dazu, in der letzten Staffel nochmal eine Halbzeit mitgemacht, obwohl ich eigentlich schon raus wollte, weil einfach das Team Sony und Vox auch echt großartig sind und da sind auch viele Freunde in diesem Team entstanden. Deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, auch wenn ich eigentlich jetzt schon raus will, mache ich dann nochmal eine halbe Staffel, weil es einfach, ja, ich da auch sehr dankbar war. Genau, und dann bin ich dann halt ganz rausgegangen und das war einfach ja was in mir gereift ist.
Welche Ratschläge hast du denn für Leute, die so eine Karriere wie du verfolgen wollen? Vielleicht jetzt auch für andere ganz konkret, die Ratschläge, die du ihm geben würdest, wenn man entweder Investor oder Gründer werden will?
Also so eine Karriere, wenn man so eine Karriere machen will wie ich, das ist wirklich einfach der total falsche Ansatz. Ne? Weil, weil dann die Wahrscheinlichkeit, sage ich mal, zu, keine Ahnung, 80-90% ist, dass du als Hartz-IV-Empfänger endest. Also was auch nicht schlimm ist, aber du musst sehen, ich stand so oft kurz vor dem Aus und war so deutlich von der privaten Insolvenz bedroht, dass ich da rausgekommen bin, war auch viel Glück. Ja, also du kannst jetzt einfach sagen, ja, ich will so eine, wenn man es so nennen will, Karriere wieder Frank machen. Also das wäre bescheuert. Ja, da würde ich auch nicht investieren, weil die Erfolgswahrscheinlichkeiten einfach viel zu klein sind. Wenn du fragst, hey, ich möchte gerne erfolgreich sein, wenn man es so nennt, und ich habe Bock irgendwie auf die Themen, die der Frank da macht, dann sage ich, lern Physik, Chemie, Mathematik, vielleicht Biologie. In der tollen Uni, wenn du da angenommen wirst, Aachen, Karlsruhe, auch gerne international. Lerne ständig, mach Nano-Degrees und so weiter, wir haben unfassbar viel Wissen. Sieh zu, dass du kostenfrei unendlich hart arbeitest für die klügsten Köpfe der Welt. Also nicht, wer zahlt dir am meisten Geld, sondern wo kannst du kostenfrei arbeiten, aber dafür darfst du dann mit Elon Musk arbeiten oder keine Ahnung wem, ja. Lerne, lerne, lerne und dann irgendwann wirst du deinen Weg finden. Aber zu sagen, hey, ich will jetzt reich werden oder berühmt werden oder sowas, das ist der so falsche Ansatz, dass es kracht.
Wie wichtig war es auch für dich, zu scheitern in deinen frühen Jahren? Hast du daraus viel gezogen? Also bei mir ist es zum Beispiel so in der Karriere, immer wenn man so ein bisschen auch am Boden stand oder mit dem Rücken zur Wand, hat man neue Wege gefunden, hat man sich ein bisschen neu erfunden, hat man neue Motivationen auch daraus gezogen. War es für dich auch wichtig, früh auch vielleicht mal zu scheitern oder auch mal ein schlechtes Investment zu haben, um sich selbst zu hinterfragen?
Oh, auf jeden Fall. Also man lernt im Schmerz. Also die tollen Sonnentage sind nicht besonders lehrreich. Und ich zehre da natürlich leider oder glücklicherweise von vielen solchen Tagen in dunklen Kellern, ja. Und habe viel Blut verloren. Ja, das hilft, weil man sich dann bewusst wird. Man erinnert sich, witzig, ich habe ja mal mehrfach den Arm ausgekugelt beim Snowboarden. Und irgendwann frage ich meinen Arzt und sage, ich glaube manchmal, wenn ich den Arm hebe oder irgendwas, habe ich Angst und Panik, dass der wieder rausspringt, obwohl du den mir jetzt fest operiert hast und so. Und da meinte er, Frank, so eine Erfahrung, den Arm zu, also raus, dass der rausspringt, die ist so tief jetzt in deinem Rückenmark verwurzelt, dass selbst wenn du Alzheimer bekommst und du den Arm hochhebst, dass ich dann bei Patienten erkenne, ob ihnen mal der Arm rausgesprungen ist oder nicht.
Krass.
Genau, das heißt, diese Erfahrung ist so tief in mir verwurzelt, dass sich mein System geändert hat, ja, meine innere DNA, kann man damit sagen, was ich ein Arzt sagen würde, Blödsinn, aber als Beispiel oder als bildliche Sprache. Und das ist, glaube ich, bei mir passiert. Ich bin halt so oft pleite gegangen. Ich habe so oft gesehen, wie Dinge nicht funktionieren. Und das ist das, wovon ich heute, glaube ich, viel zehre und oftmals auch kluge Entscheidungen treffe. Aber genau, der Weg dahin ist halt hart, auch genau als Fußballprofi oder was auch immer. Da muss man auch viele Spiele verloren haben, sich Verletzungen vielleicht mal zugefügt haben, damit man eben nicht mehr so in den Zweikampf geht oder wie auch immer. Aber das ist, glaube ich, das, was uns reich macht, diese Erfahrungen, aber sie tun halt weh.
Blickst du denn da manchmal zurück auch und, ich weiß nicht, so wachst schweißgebadet irgendwie auf und denkst, oh Gott, wenn ich diese Abbiegung im Leben nicht genommen hätte, würde ich jetzt nicht da stehen, wo ich bin?
Nein, also ich bin einfach unfassbar dankbar für das, was ich erreicht habe. Das ist quasi so, hätte ich niemals geglaubt und nee, also ich bin jeder dankbar für da, wo ich stehe. Aber natürlich, wenn ich heute jetzt im Nachhinein mein Leben nochmal machen könnte, dann wäre ich richtig erfolgreich, weil ich habe natürlich ganz viele dumme Fehler gemacht, ja, weil ich habe halt nicht mal Abitur, ich habe einfach in Physik, Mathematik, Chemie, Biologie nicht aufgepasst, ich habe mich nicht ständig weiterentwickelt, außer im Softwarebereich, da bin ich, glaube ich, wirklich ganz gut, im Chipbereich bin ich ganz gut, aber ich hätte so viel mehr lernen können und so besser sein können, also nee, aber ich könnte es jetzt besser machen.
Was ist denn der Unterschied zwischen richtig erfolgreich und so erfolgreich, wie du jetzt bist?
Für mich, das ist meine persönliche Einschätzung, ist richtig erfolgreich und richtig gut, wenn du selber Gründer bist und in der Verantwortung bist. Also das ist quasi, wenn jetzt so ein bisschen, keine Ahnung, wie der Fußballstürmer, wenn du zum Beispiel, wie jetzt ein Daniel Wiegand, der ist der CEO von Lilium Aviation, der baut halt gerade ein wichtiges Puzzleteil für die Transportation in der Zukunft, damit wir weniger Emissionen haben. Er ist ja selber in der Linienverantwortung und so. Das ist für mich das Allergrößte. Und ich habe ja selber Unternehmen auch aufgebaut, auch erfolgreiche Unternehmen. Und wir haben die auch für zweistellige Millionenbeträge verkauft. Aber ich habe zum Beispiel selber nie ein Unternehmen aufgebaut, was mal eine oder auch mehrere Milliarden wert geworden ist. Das sind natürlich alles nur Geldbeträge, aber die zeigen halt die Relevanz, die so ein Unternehmen hat. Und deswegen, genau, und das werde ich auch mein Leben lang nicht mehr tun. Das ist diesen Traum quasi, habe ich abgeschlossen und gesagt, ich unterstütze jetzt andere und da haben wir das ja schon auch erreicht. Ich bin super dankbar, super toll, aber wenn du mich fragst, was ist richtig, richtig erfolgreich, dann ist das genau das. Gründer und CEO in einem Unternehmen zu bauen, was die Welt wirklich verändert und du bist der erste CEO in der Verantwortung.
Du hast jetzt gerade von einem Unternehmen gesprochen, das du aufgebaut und dann für mehrere Millionen verkauft hast. Ich glaube, du sprichst auf Wunderlist an. Kannst du da nochmal, war das so ein Wendepunkt in deiner Karriere, in deinem Leben?
Also mein erstes Unternehmen, was ich aufgebaut habe, war so eine Online-Fotoservice-Software. Da konnte man Bildabzüge, Bücher, Grußkarten und so weiter bestellen und mit der Familie digitale Fotos teilen vor Facebook. Da haben wir 100 Millionen Kunden drauf gehabt. Und das habe ich erstmal relativ weit alleine aufgebaut. Dann kamen Alex und Marc dazu. Wir hatten keinen Investor. Wir haben es aus dem Cashflow aufgebaut und haben das dann an Fujifilm verkauft. Und als wir es verkauft haben, hatte ich noch 75% der Anteile. Und das war mein finanzieller Wendepunkt. Und Wunderlist war schon ein Investment von mir, aber wo ich mit das Produkt mitgebaut habe, also mit Christian zusammen, der heute noch einer meiner engsten Freunde ist, das Design gemacht habe, programmiert habe. Also da waren wir wirklich hands-on, wie man sagt, wirklich mit dabei und so quasi das Produkt co-created. Und das haben wir dann an Wunderlist an Microsoft verkauft. Und das war auch dann nochmal mehr Millionen, die man dann halt wieder investieren konnte. Weil alles, was ich für mein Privatleben brauche, hatte ich vorher durch meinen ersten Firmenverkauf. Und das Geld ist dann einfach 1:1 progressiver nochmal in andere Gründer reingegangen.
Entweder oder.
Jetzt geht's um schnelle Antworten, schnell entscheiden, aber das sollte für dich ja kein Problem sein. Was ist wichtiger für Startups, Hype oder Seriosität?
Seriosität.
Musik zur eigenen Produktwerbung, Rap oder Schlager?
Oh, Rap.
Business Dinner mit Elon Musk oder Skaten gehen mit Tony Hawk?
Das ist eine scheiß schwierige Frage. Tony Hawk durfte ich auch schon mal treffen, aber aktuell zu wichtig, Business Dinner mit Elon Musk.
Wer gibt die besseren Ratschläge, deine Frau oder du?
Das kommt auf das Gebiet an.
Und in welchem Gebiet kannst du die besseren Ratschläge geben und welchen deine Frau?
Ich glaube, ich bin im Business-Bereich und sowas, Technologie und Skalierung und so, bin ich, glaube ich, schon der Bessere. Und in den großen Fragen des Lebens ist auf jeden Fall meine Frau deutlich besser.
Was ist wichtiger für Gründer, Intelligenz oder Passion?
Passion.
Jetzt Bitcoin kaufen oder VW-Aktien?
Also ich darf hier wirklich keine Anlagetipps geben, bin kein Anlageberater und so weiter. Aber also wenn ich eins von beiden kaufen muss, also du hältst mir eine Pistole an den Kopf und sagst, kauf das jetzt bitte. Oder nein, nicht bitte, sondern du kaufst irgendwas jetzt, dann kaufe ich Bitcoin.
In welches Unternehmen hättest du gern frühzeitig investiert, Tesla oder Apple?
In beide. Heutzutage bin ich deutlich, deutlich größerer Tesla-Shareholder, weil ich dort, das Unternehmen hat gerade erst angefangen. Bei Apple sehe ich, meine persönliche Meinung, nicht mehr unendliches Wachstumspotenzial.
Meditation vor dem Meeting oder Mezcal danach?
Mezcal danach.
Zoom ohne Hose oder FaceTime im Park?
FaceTime im Park.
Schnelles Lunch, Käsestulle oder Pokeball?
Oh, Pokeball.
5 Breakout-Sessions oder 10 Slack-Channel?
5 Breakout-Sessions.
Standing Desk oder Walk and Talk?
Finde ich beides echt gut. Aber Walk and Talk, das ist ja schon bei Steve Jobs. Deswegen, um mich wieder an ihn zu erinnern mit seinen berühmten Walks, auf jeden Fall den Walk.
Vanilla Decaf, Flat White oder Kürbis-Kombucha?
Kürbis-Kombucha.
Hast du schon mal probiert?
Nee.
Ich finde, hört sich ja einigermaßen widerlich an. Aber ja, schmeckt vielleicht eine gut. Persönliche Meinung.
Addest du mich auf LinkedIn oder schreibst du meinen Assistenten?
Auf LinkedIn.
Dein Medium für Inspiration, Podcast oder Newsletter?
Beides.
Wie viele hast du da so jeweils abonniert? Roundabout?
Sechs Newsletter und Podcast 10.
Wie man Frank Thelen überzeugt, Elevator Pitch oder Excel Sheet?
Elevator Pitch mit Passion.
Was bringt mehr, Talent oder Fokus?
Boah, schwierig, beides wichtig. Fokus.
4-Hour-Work-Week oder 6 Tage mit 10 Stunden pro Woche?
Am Anfang 6 Tage mit 10 Stunden und noch mehr.
Crowdfunding oder Bankkredit?
Oh, besser Crowdfunding. Für dich ist es besser als Gründer.
Warum ist das besser? Sorry, kurze Nachfrage.
weil die meistens bessere Konditionen bieten. Jetzt kann man natürlich sagen, sind die Crowdfunder, also die investieren klug. Ich finde, sie tun auf jeden Fall auch was fürs Ecosystem. Damit, glaube ich, unterm Strich passt das. Aber als Gründer bekommt man bessere Konditionen meistens vom Crowdfunding als von der Bank. Und meistens bekommt man von der Bank gar nichts.
Zum Networking, Burning Man oder Weltwirtschaftsforum Davos?
Oh, Burning Man auf jeden Fall. Also dieses Davos, ich weiß nicht. Ja, Burning Man.
Dann last but not least, Technologie oder Food Startup?
Oh, Technologie, absolut.
Aber Food Startup interessiert dich wahrscheinlich auch, oder? So Laborfleisch?
Ja, das ist für mich Technologie. Also okay. Lab-grown Meat und das, genau, da sind wir dann sind natürlich sehr tief in den Themen drin. Aber so Food Startup, Energy Drink, Biosuppe, Gewürze, was wir da alles haben, da arbeite ich gerne noch mit den Gründern, die wir da noch im Portfolio haben. Aber das Portfolio wird sich nicht erweitern.
Hast du das eigentlich schon mal probiert? Laborfleisch?
Ja, klar. Yeah.
Und wie schmeckt das?
Wenn wir investieren wollen, dann so wie das echte.
Okay. Ich meine, da gibt es ja schon gute Alternativen mittlerweile. Also,
ja, super. Ja, ganz viel. Ja. Also, und das ist auch der einzige Weg.
Ein kleines Spiel hätten wir noch. Und zwar geht es um die...
Die Schätzfrage.
Dazu müssen wir sagen, wir haben auch keine Ahnung, was da jetzt kommt und was die Antworten sind. Wir sind gespannt.
Also vor mir liegen hier Zettel und ich drehe jetzt mal um... Was war der größte Börsengang der Geschichte? André, was ist dein Tipp?
Oh je, da bin ich ja ganz schlecht drin. Schnell mal auf Google.
Ja, das das hätte ich eigentlich, ist natürlich auch peinlich, dass ich das nicht weiß, aber ich würde wahrscheinlich zum Beispiel sagen, Google, die waren schon groß, als die an die Börse gegangen sind.
Es geht ja darum, wie groß die schon vorher waren, ja, wie du sagst.
Genau. Ja. Also wer hat spät ein IPO gemacht?
Ja.
Wer hat spät ein IPO gemacht?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich sage einfach mal Facebook und werde mich voll blamieren.
Ja. Ich glaube, Facebook war sehr, sehr, sehr klein als hin. Ich glaube, Google war größer. Wer ist denn spät an die Börse gegangen?
Es muss ja schon relativ früh gewesen sein, weil mittlerweile geht ja jeder ziemlich schnell an die Börse, oder?
Wahrscheinlich Snowflake. Wahrscheinlich, der ist nämlich gerade an die Börse gegangen. Da hat der Warren Buffett vorher noch 8 Milliarden. Ja, wahrscheinlich, ich revidiere Google. Snowflake.
Okay, ist eingeloggt und ich drehe mal um. Alibaba, China, 2014 mit 25 Milliarden US-Dollar.
Nein, Snowflake war größer, pre-IPO.
Sind wir da veraltet, meinst du? Das werden wir nochmal,
wie
gesagt, das checken wir. Frank Blasberg, Faktencheck.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen.
Faktencheck nach der Sendung auf unserer Internetseite.
Ja.
Okay, nächste Frage. Wie viele Startups wurden 2019 in Deutschland gegründet?
Keine Ahnung.
Oh Gott. Sind wir ein guter Startup-Standort? Siedeln sich hier viele an?
Also ja, natürlich sind wir nicht so aktiv wie US oder China. Ich würde, wie viele Startups wurden in ganz Deutschland in dem Jahr? Startup, alles, also viele sind ja Startup. Also es ist für mich irrelevant. Für mich ist die Frage, wie viel Qualität haben wir?
Ja.
Wahrscheinlich haben wir 10.000 Gründungen, würde ich schätzen. Aber es kann total falsch sein.
Oh wow.
Ich sage 7.500.
Gehe ich einfach mal runter und sage 5. Also 5.000. Oh, rund 70.000.
Wollte ich gerade sagen.
Ja, weil jeder ist irgendwie ein Startup dann, ne? Also,
genau.
Ja.
Genau.
Okay, das ist auf jeden Fall mal, also erste wissen wir leider nicht, wer da jetzt den Punkt abgeräumt hat, aber zweite Frage geht definitiv an Frank, würde ich sagen. Und dann haben wir nur noch eine. Wie hoch ist der Frauenanteil bei deutschen Startups im Jahr 2019 in Prozent?
35%.
Ich sag 25.
Ich traue denen jetzt ganz viel Modernität zu und sage 50%. Oh, es sind 19. Wer war jetzt am nächsten dran?
Jetzt habe ich nicht
irgendwie mitgerechnet.
Ja, auf jeden Fall.
André?
Aufholbedarf.
Auf jeden Fall.
Also Frank, nochmal zum guten Schluss.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich bin ja aus dem Fußballbusiness raus, habe meine Karriere beendet und starte so ein bisschen mein neues Leben, mein neues Abenteuer und gehe da auch ein bisschen ins Business rein, treffe mich auch mit vielen Startup-Gründern und versuche da auch ein bisschen zu investieren. Wenn du 3 Ratschläge für mich hättest, was wären die für mein neues Abenteuer?
Erstmal Respekt, weil, also erstmal finde ich es gut, dass du es machst und zum Beispiel der Nico Rosberg, den ihr auch schon hattet, der hat ja was Ähnliches gemacht und ich bin auch mit vielen von deinen Kollegen im Austausch. Erstmal hab Respekt vor meinem Job. Ich habe jeden Tag mehr Respekt vor meinem Job, genauso wie ich mich nicht trauen würde, einfach jetzt mal mich aufs Fußballfeld zu stellen. So sehe ich manchmal, das ist jetzt nicht an dich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, dass es zu leicht genommen wird und sagt, ja, da investiere ich jetzt mal, weil es sieht erstmal super leicht aus. Aber führe dir immer wieder vor Augen, dass die allermeisten Investoren Verluste generieren. Und schau dir die Case Studies von Joko und keine Ahnung was an, wo die alles daneben investiert haben und auch von anderen Kollegen. Such dir einen Fokus.
Also ein Thema in eine Richtung in etwa, oder?
Such dir einen Fokus, wollte ich gerade sagen, nicht in jetzt nur Food, das kann auch sein, sondern auch von mir zum Beispiel frühphasig. Oder was ist deine, du kannst nicht einfach überall investieren. Mein Fokus ist zum Beispiel tiefgreifende Technologie, die etwas aus dem Baukasten der Zukunft, also Quantencomputer, 3D-Druck, KI, Blockchain und so weiter, dazu verwendet und einen unfairen Vorteil dadurch hat, dass es diese Technologien einsetzt, um ein wirklich relevantes Technologie-Startup aus Europa aufzubauen. Dort investiere ich in der frühen Phase. Ich mache nichts anderes mehr. Ich mache kein Food oder kein Software as a Service oder keine Ahnung was. Ich mache nur noch das. Und du musst überlegen, was ist dein Fokus? Phase, Typ, Markt und so weiter. Und dann, was ist dein unfairer Vorteil? Zum Beispiel deine Bekanntheit. Deine Bekanntheit ist super viel wert. Das brauche ich dir nicht zu erzählen. Du kannst mit Leuten sprechen, mit denen sonst keiner sprechen darf. Und so weiter. Und wie kannst du das in deine Startups, in deine Investments einbringen, sodass sie wirklich diesen X-Faktor von dir bekommen?
Ja, super spannend. Vielen Dank dafür. Gerade das mit dem Fokus, das ist ja natürlich, wenn man so ein bisschen in die Szene reingeht, dann wird einem natürlich viel gepitcht. Man bekommt viele, ganz, ganz viele Angebote und ganz, ganz viele Unternehmen als Präsentation nach Hause oder irgendwas. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und da bin ich auch so ein bisschen in der Phase drin, wirklich zu schauen, was ist wirklich bedeutend für mich? Was will ich damit erreichen? Wo kenne ich mich auch ein bisschen aus? Wo will ich mich mehr auskennen? Deswegen finde ich das super. Ich danke dir vielmals dafür.
Sehr gerne.
Und wir danken insgesamt fürs Gespräch. Frank, wie geht dein Tag noch weiter?
Oh, jetzt, genau, die Leute winken hier schon, weil wir etwas überzogen haben. Und jetzt, genau, werde ich auch wieder Deals hier besprechen, mögliche, und gehe die mit dem Team durch.
Super, viel Erfolg dafür.
Absolut, vielen Dank, Frank, für deine Zeit.
Dankeschön.
Danke, hat viel Spaß gemacht. Ciao, ciao.
Ciao. Danke, ciao.
So, Frank ist weg jetzt. Ich fand's super spannend. Christoph, was hast du mitgenommen?
Ja, ich meine, das ist mal ein Typ, der wirklich tief in der Technik drin ist. Der kennt sich wirklich aus. Ich werde mir wahrscheinlich abschauen, dass ich ein bisschen begeisterter in die Zukunft schaue, was AI angeht, was neue Technologien angeht. Ich freue mich schon aufs Flugtaxi, ehrlich gesagt. Was hast du mitgenommen, André?
Ja, Flugtaxi freue ich mich auch schon, wenn es alles ein bisschen schneller geht. Na, ich habe ganz viel mitgenommen, gerade jetzt für meinen neuen Lebensabschnitt. Vor allem, dass ich davor Respekt haben soll. Ich war Profi im Fußball, die Jungs sind Profi im Business, im Investieren, und dass ich da mit großen Ohren dabei sein werde. Und ich finde es einfach extrem spannend zu sehen, was für Fehler er gemacht hat, wie er gescheitert ist und da wieder rausgekommen ist. Und das ist super.
Ja, André, bevor wir es vergessen, wir sind unseren Hörern ja noch was schuldig, nämlich eine kleine Weisheit deines Life-Coaches.
Mein Life-Coach aus Dubai hat gesagt...
Welche Weisheit hast du uns denn diesmal aus Dubai mitgebracht, quasi?
Aus Dubai. Na, ich wollte diesmal darüber sprechen, über Ego und Seele, also Ego und Soul und was so den Unterschied da zu erklären, gerade in Entscheidungen, dass so die Seele ist alles, was du fühlst, alles in dir drin und Ego ist mehr im Kopf, deine Gedanken, was du drüber nachdenkst. Und um Beispiel, bei mir war es oft so in meiner Karriere, ich habe viele Entscheidungen mit dem Kopf getroffen, ich habe drüber nachgedacht, spiele ich da, wo ich hingehe, steht der Trainer auf mich und was weiß ich, habe viele Dinge mir schön geredet oder auch weniger schön geredet und habe ganz oft mein Gefühl dabei vergessen. Fühle ich überhaupt dahin zu gehen? Fühle ich diese Stadt, um einfach auch die Entscheidung ein bisschen besser zu treffen? Weil ich glaube, jeder, wenn man es in sich reinschaut und wirklich mal zur Ruhe kommt, weiß, was richtig und falsch ist. Und ja, das wollte ich damit erklären.
Also könnte man quasi zusammenfassend sagen, Intuition und Bauchgefühl gehört immer zusammen, wenn man gute Entscheidungen treffen will?
Absolut, man sollte häufiger oder fast nur auf sein Bauchgefühl hören und weniger, was der Verstand einem sagt.
Super, vielen Dank oder besser gesagt, vielen Dank an den Life Coach.
Genau.
Ja, bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet ein bei den anderen Podcasts, bei uns natürlich vor allem, bei den anderen GQ Nice im Stil Podcasts. Cars mit Matthias Malmedy, Body and Care mit Konstantin Herrmann und Magic Fox und bei Lifestyle mit Janine Ullmann. Abonniert uns, uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Schaut auch auf gq.de vorbei, da gibt es einen wunderbaren Business Hub, falls euch solche Themen noch mehr interessieren. Und ja, vielen Dank.
Ja, dankeschön. Das war's bei GQ Podcast Nice am Stil Business.
Das war Nice am Stil Business, der GQ Podcast mit André Schürrle und Christoph Eisenschink. Mehr Themen rund um Karriere, Performance und Leadership findet ihr auch auf gq.de in unserem neuen GQ Business Hub. Die GQ gibt es auch als Heft zu kaufen. Überall da, wo es Zeitschriften gibt. GQ Nice am Stil Business ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit André Schürrle. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Christoph Eisenschink, Laura Pohl und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Mia Becker und Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag, überall wo es Podcasts gibt.